In Nordamerika lebte ein weiser Indianerhäuptling. Und er war bekannt dafür, dass er ein kluger Mann war und seinen Indianern immer gute Ratschläge gegeben hat. Eines Tages saßen sie nun zusammen und es galt, die verschiedenen Probleme in dem Indianerstamm durchzusprechen. Und nachdem man viele Fragen besprochen hatte, meldete sich noch einer seiner Getreuen und sagt: Großer roter Häuptling, könnt ihr mir sagen, wie der kommende Winter wird? Nun war dieser Häuptling ein weiser Mann und er überlegte, was werde ich nun sagen? Wenn ich sage, es wird einen milden Winter geben, du kennst deine Indianerbrüder, die sind faul, dann werden die kein Holz sammeln. Also was sagst du? Es wird einen harten Winter geben, einen sehr kalten, einen sehr lang andauernden Winter wird es geben. Und so hatte er bei sich selbst gedacht und dann sagte er das auch diesem Indianer. Und die anderen hörten das alle zu. Und so hatten sie seine Prognose. Und nun kam der Herbst und der Häuptling beobachtete den Herbst sehr genau. Und er stellte fest, dieser Herbst war nun außergewöhnlich mild. Und es sah so aus, als dass der kommende Winter sehr mild werden wird. Ganz entgegengesetzt zu seiner Prognose. Nun bekam er Angst und dachte, die Indianer werden das Vertrauen verlieren. Wenn die sehen, es wird einen warmen, einen milden Winter geben und ich habe einen sehr kalten Winter vorausgesagt. Und dann kam er auf eine Idee. Er dachte, ich werde jetzt mein Pferd nehmen und zur nächsten meteorologischen Station reiten und ich werde dort den weißen Mann fragen, den weißen Wissenschaftler. Was wird der mir sagen? Und er kommt dort an und sieht auf der meteorologischen Station die vielen Computer stehen, die Messinstrumente, überall klickert das und tickt das da. Und dann fragt er den weißen Wissenschaftler, er sagt, könnt ihr mir sagen, wie der kommende Winter wird? Da sagt der Wissenschaftler, oh, das können wir euch genau sagen. Der kommende Winter, der wird knallhart werden, außergewöhnlich kalt und sehr lang andauernd. Und erstaunt, der Häuptling sagt, atmete er schon auf und sagte, wunderbar, dann behalte ich ja doch recht mit meiner Prognose. Und sagt, wie habt ihr das dann rausbekommen? Durch eure Satelliten und eure Messinstrumente und eure Computer und so weiter. Nein, sagte der weiße Mann, viel einfacher. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln Holz wie die Verrückten. Da hatte er seine eigene Information wieder zurück. Die eigene Information wird uns nicht viel helfen, auch die Information von Menschen nicht. Wenn wir in grundlegenden Fragen eine Antwort suchen, brauchen wir Informationen von außen. Wie wir gleich noch sehen werden, ist diese verbindliche Information von außen nur an einer einzigen Stelle zu bekommen, nämlich aus der Bibel. Aber da werden wir erst etwas später dazu kommen. Wir wollen uns erstmal ein wenig mit den Gedanken der Menschen beschäftigen, was sie so alles denken. Ich war neulich in einem Buchladen und ich gehe sehr gerne durch Buchläden, um mal zu sehen, was so anliegt, welche Bücher da angeboten werden. Und dann fand ich ein Buch mit dem Titel Niemand stirbt für ewig. Oh, das ist ein schöner Titel. Niemand stirbt für ewig. Ich dachte, das Buch werde ich mir mitnehmen. Das musst du lesen. Das klingt sehr biblisch. Das klingt christlich. Mal sehen, was da dieser Mann schreibt. Und dann habe ich das zu Hause gelesen und dann wurde mir klar, dass das überhaupt gar kein christliches Buch war, sondern ein Buch der Esoterik. Und ich möchte sagen, die Esoterik ist die Religion von heute geworden, in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Und ich möchte mal einige Gedanken weitergeben, damit wir sehen, mit welchen Gedanken die Leute sich beschäftigen. Da stand drin: Die Vorstellung einer Wiedergeburt übt eine starke Faszination auf uns aus. Doch gleichzeitig erschreckt sie uns auch. Doch mit dem Gedanken, schon einmal oder mehrmals gelebt zu haben, können sich immer mehr Menschen auch in unserer Heimat anfreunden. Wenn der Hypnosearzt oder der Psychotherapeut uns auf ein früheres Leben zurückweist und wenn wir erfahren, dass wir damals als eine angesehene Geliebte am französischen Hof als Priesterin im alten Rom oder als Minister im Ägypten der Pharaonen gelebt haben, dann mag das einen gewissen Glanz in den Alltag des jetzigen Daseins bringen. Eine nicht eben geringfügige Wertsteigerung. Das war ich, also bin ich doch jemand, wenn ich schon mal vielleicht Pharao war oder sonst etwas in Ägypten. Wird dem Glauben an die Wiedergeburt nicht die Ungerechtigkeit des Lebens aufgehoben? Wird da nicht die Frage beantwortet, die so viele Menschen quält? Warum hat der eine immer nur Glück und Segen, darf in Saus und Braus leben, während der andere sein Leben lang von einem Schicksalsschlag nach dem anderen heimgesucht wird? Das eine und einzige irdische Leben ohne davor und danach kann auf diese drängende Frage keine Antwort geben. Und da es heute immer schwerer wird, an eine ewige Hölle zu glauben, in der die Frevler nach dem Tod büßen müssen, an ein zeitlich begrenztes Fegefeuer, das die Gerechtigkeit wiederherstellen könnte, stellt der Glaube an die Wiedergeburt den wohl einzig denkbaren Ausweg dar, so schreibt der Autor. Dann fährt er fort und ich nenne einfach mal so ein paar Zitate hier. Faszination im Blick zurück. Schrecken vor dem, was vor uns liegen könnte. Dies empfinden wir, wenn wir uns ernsthaft mit der Idee der Reinkarnation befassen. Denn schließlich handelt es sich dabei nicht um eine mehr oder weniger nebensächliche Gedankenspielerei, nicht um eines unter vielen Alltagsproblemen, sondern tatsächlich um die Existenzfrage schlechthin. Wer bin ich? Welchen Sinn und welches Ziel hat mein Leben? Gibt es nur dieses eine gegenwärtige irdische Leben oder stellt mein diesmaliger Auftritt nur eine flüchtige Episode meiner wirklichen Existenz dar? Und dann kommt noch ein Satz hinterher, was der Autor meint. Solche Fragen stellen sich heute immer dringlicher. Und jetzt kommt eine Passage, die aufhorchen lässt. Er sagt, weil der christliche Glaube ins Wanken geraten ist. Das ist eine Tragik in unserer Zeit. Und das liegt daran, dass man die Botschaft der Bibel ausgehöhlt hat. Durch mannigfache Dinge, durch liberale Theologie. Und wo man die Bibel aufgelöst hat und nicht mehr das alles glauben will. Dann ist man preisgegeben allen möglichen Ideen. Das können wir hier an diesem Beispiel so deutlich sehen. Darum habe ich das Thema einmal genannt des heutigen Abends. Sind alle Religionen gleich? Führen alle diese Wege zu Gott? Diese Frage soll uns heute beschäftigen. Diese Frage wird mit großer Leidenschaft diskutiert. Das weiß ich von allen möglichen Ecken und Enden, wo ich gewesen bin. Es ist eine der am heißesten diskutierten Fragen, die Frage nach den Religionen. Was ist eigentlich damit? Und unser Land, so hat man den Eindruck, ist stolz darauf, dass wir sagen, wir leben in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Alles ist erlaubt, alles kann man denken, alles ist gleichwertig, alles dürfen wir tun. Und so haben wir in unserem Land mancherlei Mischungen schon erlebt. 1994 gab es einen muslimischen Bürgermeister in Bielefeld. Ein Moslem wurde in den Deutschen Bundestag gewählt, bei den Grünen. Und die evangelische Kirche hat in Pforzheim, als es dort eine große Moschee gebaut wurde, einen Kronleuchter gestiftet. Um damit auszudrücken, wir glauben ja alle wohl an denselben Gott und egal auf welche Weise man das tut, und so vermischt sich das alles und wir erleben das in dieser Weise. Als der Papst in Afrika war, hat er zu den Moslems gesprochen und hat sie angesprochen als liebe Schwestern und Brüder. Und wir kennen alle Mutter Teresa, die in Indien vielen Menschen geholfen hat. Das wollen wir gar nicht in Zweifel stellen. Aber sie hat Folgendes auch gesagt. Ich habe immer gesagt, wir sollten einem Hindu helfen, ein besserer Hindu zu werden, einem Muslim ein besserer Muslim zu werden und einem Katholiken ein besserer Katholik zu werden. Das war ihre Auffassung. So sehen wir, wir finden ein Gemisch heute an Auffassungen, wo man alles als gleichwertig erklärt und sagt, es spielt doch alles gar keine Rolle, was ihr glaubt. Hauptsache, man glaubt überhaupt etwas. Das ist die weithin gültige Meinung, die man akzeptiert. Wir wollen fragen, was der lebendige Gott uns sagt und was er uns zur Antwort gibt. Das ist verbindlich. Alles andere sind Erfindungen von Menschen. Und wir müssen sehr klar und sehr deutlich das auseinanderhalten, damit wir nicht in einer Zeit, wo das alles gleichwertig hingestellt wird, verführt werden. Und so möchte ich an den Anfang stellen ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Und da steht, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Wenn man dieses Wort hier und da heute sagt, dann empfinden die Leute das als eine gewaltige Provokation. Wie kann man so etwas sagen in einer Gesellschaft, wo man multikulturell und multireligiös lebt? Und wo die Kirchen längst einen Frieden geschlossen haben mit all den Religionen. Und wo der Papst aufgerufen hat zum Friedensgebet mit allen Religionen, wo der Dalai Lama auftritt und alle möglichen Leute tauchen da auf. Man hat den Eindruck, es ist ja wirklich alles egal, was man glaubt. Das kommt aber rum. Und dieses Wort steht in der Bibel und da heißt es, in keinem anderen ist das Heil. Es gibt keinen Namen unter dem Himmel, darin wir können selig werden. Außer dem Namen Jesu Christi. Das ist Eindeutigkeit. Das ist Klarheit. Ich freue mich, dass die Bibel nicht wischiwaschi uns irgendetwas erzählt, sondern dass die Bibel uns eine Botschaft gibt vom lebendigen Gott und sie steht dazu auf allen Seiten, dass uns das so gegeben ist. Ich lese einen anderen Text aus dem Neuen Testament, den der Herr Jesus uns nennt. In Lukas 13, Vers 22 bis 30 hören wir einmal genau auf diesen Text. Und Jesus ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Jesus aber sprach zu ihm, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen. Und werden's nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr überhaupt her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes. Euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen und von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reiche Gottes. Und siehe, es werden Letzte, die werden die Ersten sein und sind Erste, die werden die Letzten sein. In unseren Tagen reisen viele Leute durch die Welt und sie werden mit allen religiösen Vorstellungen konfrontiert. Und sie sehen, wie viele Menschen auf dieser Erde auf der Suche sind. Sie suchen wirklich nach Wahrheit. Sie wollen das erkennen. Und es gibt so viele Religionen. Und das Ergebnis ist, dass wir verwirrt werden in dieser Zeit, wo wir das alles sehen. Und wir stellen vielleicht selbst die Frage, ja, was gilt denn eigentlich noch? Diese Menschen bemühen sich doch wirklich. Sie erfüllen doch all die Vorschriften in ihren Religionen. Und sie verbringen sehr, sehr viel Zeit damit. Diese Fragen tauchen immer wieder auf. Und so brauchen wir eine Ausrichtung hierfür. Und dieser Text, den der Jesus sagt, zeigt uns an, dass viele danach suchen. Sie suchen wirklich. Und der Jesus gibt uns den Auftrag, ringet ihr darum, dass ihr in das Reich Gottes eingeht. Denn viele werden es versuchen, aber sie werden nicht hineinkommen. Das ist die Antwort Jesu. Und darum ruft er und sagt, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte geht. Denn der Weg ist breit, auf dem die meisten Menschen unterwegs sind. Und wir wollen uns rufen lassen in diesen Tagen, dass wir wirklich durch die enge Pforte gehen, dass wir das Ziel erreichen. Und wir müssen ganz genau wissen, wie das geht. Und wir müssen auch ganz genau beurteilen, diese Welt, in der wir leben, dass wir das beurteilen können, was um uns herum geschieht, und dass wir uns nicht verführen lassen, sondern dass wir eine klare Ausrichtung haben und auch eine klare Entscheidung treffen können. Das ist unvorstellbar wichtig in einer Zeit, in der wir leben, in der die Verwirrung so groß ist. Wenn wir das sehen, dass viele Kirchen mit den Moscheen gemeinsame Sache machen und mit ihnen diskutieren, wer nun Recht hat, und viele Abende damit zubringen, da taucht bei uns immer wieder diese Frage auf. Wie können wir das alles erklären? Die Bibel gibt uns darauf eine Antwort. Wir wollen das nach und nach ein Stück weit erarbeiten. Die Menschen haben ein tiefgehendes Problem. Wir alle, die wir auf dieser Erde leben. Im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 15, da wird uns das erklärt. Und da heißt es, die anderen Völker haben das Gesetz Gottes nicht. Aber es gibt unter ihnen Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Obwohl ihnen es nicht bekannt gemacht worden ist, tragen sie es doch in sich selbst. Ihr Verhalten zeigt, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind, und dasselbe beweist ihr Gewissen, dessen Stimme sie abwechselnd anklagt oder verteidigt. Der Schöpfer hat uns ein Gewissen gegeben und dieses Gewissen ist sehr empfindlich und es zeigt uns an, was gut und böse ist, obwohl wir gar nicht die Bibel in der Hand haben. Stellen wir uns vor, wir sind irgendwo in einem Stamm geboren, da am Amazonas oder sonst wo, und der Schöpfer hat uns dieses Gewissen gegeben in unser Herz hinein, dass wir nicht einen anderen umbringen sollen und dass wir nicht stehlen sollen. Das ist in uns hineingelegt. Das wissen wir alle. Und dieser Text zeigt uns das an. Und jetzt merken wir Menschen alle, dass wir nicht danach gehandelt haben. Und das Gewissen, im Griechischen heißt das unser Mitwisser, das Gewissen weiß alle diese Dinge, was wir getan haben. Und dieses Gewissen klagt uns nun ständig an und sagt, da hast du das und das gemacht, das war nicht in Ordnung. Aber andererseits beruhigt uns das Gewissen wieder und sagt, sei zufrieden, meine Seele. Gar nicht so schlimm, was du gemacht hast. Und das ist ein Problem. Unser Herz ist gespalten. Was tun wir Menschen? Das sehen wir auf der ganzen Welt. Es gibt kein Volk auf dieser ganzen Erde, die dagegen nicht etwas erfunden haben. Und die Erfindung, die die Menschen gemacht haben, die Menschen sind wirklich sehr erfinderisch, sie haben die Religion erfunden. Und so betreiben sie eine Religion, in die die Menschen sich ausgedacht haben, und sie befolgen alle möglichen Vorschriften und Riten und tun das. Und sie haben den Eindruck, dass sie auf diese Weise das Gewissen beruhigt haben. Und sie praktizieren das sehr ernst. Und sie haben Räucherstäbchen und sie tun alle möglichen Dinge. In jeder Religion wird etwas anderes praktiziert. Und sie haben das Gewissen damit beruhigt. Und das Gewissen legt sich hin und schläft. Das ist das Problem des gefallenen Menschen. Dass wir einen Eindruck davon bekommen, wie viele Religionen es gibt, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Religionen sind so unterschiedlich, dass wir noch nicht einmal eine Sammelbezeichnung finden können, um alle Religionen einheitlich damit beschreiben zu können. Da haben wir den Polytheismus, das ist eine Denkweise, dass man sagt, nicht nur ein Gott oder 10 Götter, nein, wir brauchen vielleicht 1000 Götter, dass wir ja keinen vergessen. Das ist im Hinduismus so, da glaubt man an ganz viele Götter. Und das spielt keine Rolle, ob man 10.000 Götter hat oder 100.000 Götter. Immer noch einen dazu. Es kann ja sein, dass man irgendeinen vergessen hat. Und so hat man den Polytheismus erfunden. Und dann gibt es den Monotheismus. Man sagt, nein, das ist nicht gut. Man muss nur einen einzigen Gott haben. Und so ist das im Islam. Und andere sagen wieder, nein, man muss den Pantheismus haben. Gott ist überall, so im All. Und wenn ich durch den Wald gehe, das haben mir auch viele Leute gesagt, wenn ich durch den Wald gehe, durch die Natur gehe und sehe die Bäume, dann empfinde ich etwas Göttliches. Das muss Gott sein, diese Blätter, nicht wahr? Wenn das rauscht und diese Waldwege und alles, was das da riecht und die Insekten, das ist göttlich. Und das ist dann der Pantheismus. Und das finden wir bei vielen Dichtern. Wenn wir die Gedichte lesen, haben wir manchmal den Eindruck, dass diese Dichter gläubige Leute waren, von der Bibel her kamen. Aber keine Spur. Wie zum Beispiel bei Goethe, da finden wir vieles über Gott. Aber er hatte eine pantheistische Vorstellung von Gott, wo er meinte, Gott ist so überall in den Zweigen und in den Blättern und wo überall. Und weit aus dem All. Und das klingt alles sehr fromm. Und da meinen wir, dass vielleicht doch etwas Biblisches dort ist. Und dann gibt es den Atheismus. Das ist auch eine Religion, wo man sagt, nein, es ist gar kein Gott, kein direkter Gott da, aber da muss doch etwas sein. Und dann ist das der Atheismus. Und dann wird das so formuliert, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. August Bebel, der sehr stark den Kommunismus akzeptiert hat, er sagte, wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten. Er lebte ohne Gott. Heute weiß er es. Er ist der Angeschmierte. Falsch gelebt. Das ist das Problem. Viele, viele Funktionen, viele, viele Arten gibt es. Dann gibt es noch den Synkretismus. Und ich habe den Eindruck, das ist das, was wir in Deutschland haben, wo man alles hineinmischt. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Polytheismus, ein bisschen Monotheismus, ein bisschen evangelische Religion, ein bisschen Katholizismus noch dazu. Und das alles kommt in einen Topf und dann wird das durchgemischt. Und das Ganze ist Synkretismus, wo man alles für möglich hält. Ich staune manchmal, da freue ich mich eigentlich, denke ich manchmal, irgend so ein Sänger oder der da öffentlich auftritt, dann redet er plötzlich von Gott an einem Tag. Und dann habe ich den Eindruck, ach guck mal an, wunderbar, dass da einer ist, der an Gott glaubt. Und am nächsten Tag verherrlicht er den Buddhismus. Dann fasse ich mich an den Kopf und sage, was ist eigentlich los? Begreifen die Menschen eigentlich das überhaupt nicht? Und da sehen wir, die Verwirrung ist unvorstellbar groß auf diesem Gebiet. Und darum brauchen wir unbedingte Klarheit, dass wir da klar sehen. Ich war neulich mit dem Zug unterwegs und ich nehme mir immer Arbeit mit im Zug, dass ich was schreibe oder irgendwas tue. Und so hatte ich den Platz neben mir schon mal freigehalten, meine Tasche hingelegt, dachte, jetzt kannst du schön arbeiten hier. Ich hatte auch eine weite Fahrt vor mir. Da war ich so richtig froh. Ich denke, jetzt stört mich hier keiner, alles in Ordnung. Auf einmal kommt eine Frau da durch den Gang, ganz quick, lebendig und sagt, ist der Platz da frei? Naja, ich musste natürlich zugeben. Ich sage, der ist frei. Ich muss meine Tasche mal einsammeln. Und dann hat sie da Platz genommen. Und dann fing sie gleich an zu erzählen. Manchmal sitzt man so im Zug neben anderen, wir kennen das ja so alle, wie das ist, denn einer liest die Zeitung und der andere ein Buch und so weiter oder andere guckt aus dem Fenster. Aber sie war nun quick, lebendig und wollte viel erzählen und sie erzählte mir auch alles Mögliche nun. Und das war auch gar nicht lange, da erzählte sie mir, dass sie Yogalehrerin ist. Aha, ich sage, Yogalehrerin sind. Warum machen Sie das denn? Ja, sagt sie, das kann ich Ihnen erzählen. Von meiner Jugend an hatte ich immer die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Das interessiert mich brennend, sagt sie. Oh, ich sage, das interessiert mich auch, aber ich sage, erzählen Sie doch mal, wie ist das eigentlich? Und dann hat sie mir erzählt, wie sie dazu gekommen ist und habe ich sie gefragt. Ich sage, haben Sie eine Vorstellung, gibt es einen Gott bei Ihnen? Na, sagt sie, einen Gott gibt es nicht, aber sagt sie, es gibt so einen universellen Geist, der so überall ist, der so das ganze Universum durchdringt, den ganzen Kosmos. Und ich sage, haben Sie eine Vorstellung, woher der Mensch kommt? Woher kommt der Mensch? Ich sage, das interessiert mich. Wo kommt der Mensch her? Na ja, sagt sie, wissen Sie, der Mensch hat sich selbst gemacht. Oh, ich sage, das habe ich noch nie gehört, so eine Auffassung. Und so habe ich so mancherlei Vorstellungen gehört, aber ich dachte, lass die Frau mal ruhig reden, ich will sehen, was sie nun wirklich glaubt, um das zu verstehen, was sie da glaubt. Und ich merkte, sie war eine Frau, die auf der Suche war, das Leben zu verstehen. Und da ist sie gelandet bei Yoga und hat sie mir einige Schriften gegeben. Und ich sage, ich werde das mal lesen, das interessiert mich, was man da glaubt und denkt. Und dann auf einmal war es so, da kam jemand, der wollte den Platz haben da. Das war ihr Platz. Ich hatte eine reservierte Karte, Platzreservierung, aber sie nicht. Und dann musste sie aufstehen. Naja, dann stand sie auf und war auch gar nicht lange Zeit vergangen, hatte sie schon da irgendwo anders einen Platz gefunden. Und da war noch ein Platz frei. Und da rief sie mir zu durch den Waggon, kommen Sie hier, ich habe noch einen Platz frei. Wir müssen weiter uns unterhalten. Und so war sie dann bin ich natürlich hingegangen und dann haben wir weiter unter uns unterhalten. Ich dachte, jetzt ist irgendwann mal der Punkt gekommen, jetzt musst du mal sagen, wo du selber herkommst. Dann habe ich ihr erzählt, ich sage, wissen Sie, ich habe meine Antwort gefunden. Ich weiß, woher ich komme. Es ist ein Schöpfer da, der hat mich geschaffen. Da kommen wir Menschen her. Und es ist ein Herr und ein Gott, der hat einen Himmel gemacht und da möchte er mich hinhaben. Und diesen Weg, den kenne ich. Durch Jesus Christus kommen wir dorthin. Und sie gab mir diese Schriften, dann gab ich ihr auch ein paar Bücher, habe ich ihr gegeben. Fragen immer wieder gestellt werden. Da steht der Weg drin, wie man Jesus finden kann. Ich habe das gegeben. Das interessiert mich sehr, sagt sie, ich muss das lesen. Ich sage, prima, tun Sie das. Ich weiß nicht, was sie weitergemacht hat. Vielleicht hat sie es gelesen, vielleicht ist sie heute schon und hat den Herrn auch gefunden, weil sie auf der Suche war. Ich freue mich, wenn Menschen auf der Suche sind. Es ist wichtig, dass wir diese Menschen nicht ablehnen, dass wir ihnen nachgehen und sagen, ich habe was Besseres, ich kann ihnen den Weg zeigen. Und so merkte ich, ich habe dann diese Schriften auch einmal gelesen, dass Yoga nicht nur eine Sportart ist zur Beruhigung oder sonst etwas, wie das viele treiben, die sagen, wir leben in einer hektischen Zeit, ich muss da zur Ruhe kommen durch Atembewegung und so etwas. Und da habe ich festgestellt in diesen Schriften, dass Yoga eine Religion ist. Und die haben sogar Vorschriften und Riten und so weiter, wenn jemand ans Sterben kommt, dass sie den rüber begleiten in das nächste Leben und das wird ausgehaucht und dann kommen sie wieder in ein neues Leben hinein. Ich zitiere einmal, dass wir sehen, wir müssen diese Gedanken auch kennen von den anderen, wo die gefangen sind. Und da heißt es denn, das sagt man einem Sterbenden denn, jeder Gedanke kann dein letzter sein. Gedanken kommen und gehen und verschwinden in den Bereich deines Unterbewusstseins. Warum hältst du deine Gedanken fest? Du bist nicht identisch mit ihnen, kannst ihnen jedoch zuschauen. Du bist nur eine Form, eine Idee, ein Konzept. Halte daran nicht fest, sondern lasse dieses kleine Ich los. Habe keine Angst, denn du bist mehr als das. Versuche zu verstehen, was es ist, das dich derart hindert, loszulassen. Ist es der eine Gedanke? Öffne dein Herz in diesem Augenblick der Ewigkeit und gehe weiter in das Licht hinein. Sterbe in die unendliche Stille und das Licht, das ewige, das unsterbliche Du hinein. Ich weiß nicht, was es ist, in das unsterbliche Du hineinzusterben. Aber solche Gedanken werden dort verbreitet. Ich will einfach aufhören hier, dass wir nur sehen, dass dort auch ein Konzept verbreitet wird, woran die Menschen glauben und woran sie gefangen sind. Es gibt viele Religionen und man kann sagen, der russische Religionskritiker Nikolai Berdjajew, der ein Kritiker der Religion ist, er hat einen Satz gesagt, aber der ist hundertprozentig richtig, den kann ich unterschreiben. Er hat gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Wir suchen alle irgendwo ein Stück Religion, woran wir uns fesseln. Und das tun alle Leute auf mannigfache Weise, auf tausenderlei Weise. Man muss nicht irgendeiner speziellen Religion angehören. Aber irgendetwas ist es, woran wir alle glauben. Das sehen wir bei allen Menschen. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen, damit wir einfach mal merken, was alles so für Gedanken gedacht werden. Zur Zeit des Nationalsozialismus glaubte man an Hitler. Das war ein Glaube. Und wer das nicht glaubt, dass das ein Glaube ist, den möge ich überzeugen durch den folgenden Text, den Baldur von Schirach geschrieben hat. Das ist ein Gebet zu Hitler. Da heißt es, wir hörten oftmals deiner Stimme Klang und lauschten stumm und falteten die Hände. Da jedes Wort in unsere Seelen drang, wir wissen alle, einmal kommt das Ende, das uns befreien wird aus Angst und Zwang. Was ist ein Jahr der Zeitenwende? Was ist da ein Gesetz, das hemmen kann? Der reine Glaube, den du uns gegeben, durchpulst bestimmend unser junges Leben. Mein Führer, du allein bist Weg und Ziel. Das haben die Leute gebetet. Das wurde den Kindern gesagt in der Schule. Das haben die geglaubt. Und so wurden die Menschen verführt. Aber nicht nur die Politiker oder die Führer oder wie sie sich alle nannten, haben eine Religion aufgerichtet. Auch Komponisten, Dichter und so weiter. Der bekannte Komponist Richard Wagner hat ein Glaubensbekenntnis geschrieben. Für sich persönlich. Hören wir uns mal hinein, was er sagt. Ich glaube an Gott, sagt er. Aber dann geht's weiter. An Mozart und Beethoven. Ingleichen an ihre Jünger und Apostel. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen unteilbaren Kunst. Merken wir das Gemixe hier, was da alles zusammengemischt wird. Ich glaube, dass diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt. Ich glaube, dass wer nur einmal in den erhabenen Genüssen dieser hohen Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muss und sie nie verleugnen kann. Ich glaube, dass alle durch diese Kunst selig werden. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich kann durch die Kunst selig werden. Es wird auf dem Markt der Möglichkeiten alles angeboten. Alles. Wir können alles finden. Die Bibel trifft ein Urteil über alle diese Religionen. Und was sagt sie? Im Psalm 96, Vers 5 lesen wir, alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Das ist die Antwort. Wenn wir sagen wollen, eine Definition, was ist eigentlich eine Religion, dann können wir sagen, jede Gottesvorstellung, jede philosophische Idee, die an die Stelle des biblischen Glaubens tritt, ist eine Religion. Das wird an die Stelle des lebendigen Gottes gesetzt. So können wir es ganz allgemein ausdrücken. In Lukas 16, Vers 13 sagt der Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Geld ist auch eine Religion. Ich kenne so viele Leute, die nichts anderes zu tun haben in ihrer Freizeit, als dass sie mit Aktien spekulieren und immer haben sie es mit dem Geld zu tun. Das Geld ist ihre Religion geworden. Das ist der Mammon, mit dem sie von morgens bis abends beschäftigt sind. Auch das ist eine Religion. Wir können es auch anders formulieren. Was ist eine Religion? Alles, woran wir unser Herz hängen. Das muss nicht nur der Hinduismus sein oder der Buddhismus oder irgendeine andere namentliche Religion. Es kann etwas sein, womit wir uns zutiefst im Innern beschäftigen, woran wir glauben, wo wir unser Leben dran hängen. Das ist unsere Religion. Wir sehen also, es gibt tausende von Religionen. Der Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Eine Frage an uns. Wo ist unser Schatz? Was bewegt uns vom Herzen zutiefst? Wir können uns alle diese Frage stellen. Was ist zutiefst in unserem Herzen? Was beten wir letztlich an? Was ist die Mitte unseres Lebens? Und das ist unsere Religion. Woher kommen eigentlich die Religionen? Zunächst einmal durch die Tatsache, dass wir aus der Schöpfung erkennen, dass ein Urheber sein muss. Auch wenn viele Leute glauben, dass sie das durch Evolution erklären können. Niemand kann diese Welt durch Evolution erklären. Das ist nur ein Gedankengebäude, ein philosophisches Gedankengebäude, das in sich vollständig zusammensackt, wenn man sich einmal die Fakten dieser Welt ansieht. Man muss nur einmal eine lebendige Zelle ansehen und was sich dort abspielt, dann ist es aus mit der Evolution. In einer Zelle haben wir unvorstellbar viel Information geschrieben in den DNS-Molekülen. Ich will uns nur mal ein kurzes Beispiel sagen. Wenn wir uns einmal vorstellen, wir hätten einen Stecknadelkopf von diesem genialen Material, wo Gott die Information hineingeschrieben hat, wie ein Auge konstruiert wird, wie ein Ohr konstruiert wird und wo alles die vollständigen Programme enthalten sind. Das ist in den DNS-Molekülen. Wenn wir nur einen Stecknadelkopf von dem Material nehmen und würden von dem Büchertisch ein Taschenbuch holen und wollten einmal die Bücher dort abspeichern, die in diesem DNS-Molekül abgespeichert werden, im Volumen eines Stecknadelkopfes. Wie viele Bücher könnten wir dann wohl speichern? Will man jemand eine Antwort geben? Einfach eine Zahl. Bücherstapel, wie hoch? 1 Meter, 10 Meter, 100 Meter? Ganz locker mal. 20 Meter, wird hier gesagt. Wunderbar, ist doch eine Antwort, ist doch klasse. 20 Meter Bücher, muss man sich vorstellen. Das ist schon, ach, das kriege ich hier gar nicht mehr unter. So ein Riesenstapel im Volumen eines Stecknadelkopfes. Toll. Gute Antwort. Ich habe es ausgerechnet. Sonst kann man das gar nicht wissen. Der Bücherstapel ist noch ein bisschen höher. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein. Das ist die Speichermethode Gottes. Daran sehen wir an den Werken der Schöpfung, dass ein Schöpfer sein muss. Können wir alle erkennen. Da ist überhaupt nichts zu holen mit der Evolutionsidee. Überhaupt nichts. Können wir wissenschaftlich total vergessen, auch wenn das viele glauben. Das ist auch eine Religion. Aber ganz sicher ist das eine Religion. Und wenn wir uns andere Dinge ansehen in dieser Schöpfung, dann kommen wir aus dem Staunen nicht raus. Das Eisbärfell ist eine solarbetriebene Wärmepumpe und wirkt außerdem als transparentes Isolationsmaterial. Das Fell hat die Fähigkeit, fast den gesamten Ultraviolettanteil des Sonnenlichts in Wärme umzuwandeln. Das kann kein Ingenieur. Wir können nichts bauen, das alles in Wärme vollständig umwandeln kann. Das Eisbärfell kann es. Na, woher kann der Eisbär das denn? Hat der so nicht ausgedacht. Sein Schöpfer hat das gemacht. Und das erkennen wir. Wir erkennen, wie genial diese Werke sind. Wir wissen heute, dass ein Spinnfaden eine höhere Elastizität und eine höhere Tragfähigkeit hat als Stahl mit gleichem Durchmesser. Wie kommt das denn? Genial konstruiert. Und diese Spinnen fressen am anderen Morgen das Netz wieder auf. Das geht durch die Maschinerie raus und dann wird ein neues Netz gesponnen. Woher weiß die Spinne, wie sie das machen muss? Moderne Computersimulationen haben ergeben, dass diese Spinnennetze unvorstellbar genial gebaut sind. Mit einem Minimum an Materialeinsatz wird das Netz gebaut mit den Informationsfäden und mit der Tragfähigkeit und mit allem. Können wir überhaupt nicht nachbauen? Die Spinne macht das. Wo hat er die Architektur studiert? An welcher Universität waren denn die Spinnen? Die haben nicht ein Semester studiert. Der Schöpfer hat ihnen diese Information gegeben. So müsst ihr das machen. Das tun die. Jede Spinne macht das. Darum liebe ich auch die Spinnen. Ich finde die gut. Hervorragend. Liebt die Spinnen. Ich mal sagen. Warum? Die sind sehr nützlich, auch in den Wohnzimmern. Keine Angst vor Spinnen. Die fressen uns das Ungeziefer weg. Wenn wir die Spinnen nicht hätten, hätten wir überhaupt nicht frühstücken können heute Morgen. Weil die Spinnen unvorstellbar wichtig sind, fressen nämlich das Ungeziefer weg, sodass wir noch Weizen und Korn und alles haben. Die sind sehr, sehr nützlich. Der Schöpfer hat schon gewusst, warum er die Spinnen geschaffen hat. Genial. Und so können wir an allen Werken der Schöpfung, egal was wir durchbuchstabieren und uns ansehen, wir sehen dahinter einen sehr genialen Schöpfer. Und das sieht jeder Mensch auf der ganzen Erde. Er schaut sich die Werke der Schöpfung an. Er staunt darüber und er sagt, da muss doch etwas sein. Da muss doch irgendjemand sein, der das ausgedacht hat. Und wir haben das Gewissen, haben wir gesagt. Und wir haben noch eine Informationsquelle, wenn wir keine Bibel haben. Davon lesen wir im Prediger, im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, da hat Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir haben die Ahnung der Ewigkeit, das wissen wir. Das ist nicht mit dem Tode aus, das sagen so ein paar Atheisten. In Wirklichkeit glauben sie es sowieso nicht. Ich habe gehört, in Russland, als damals die Vorlesungen gehalten werden mussten über wissenschaftlichen Atheismus, da habe ich gehört von einem Professor, dass der vor jeder Vorlesung gebetet hat. Gibt's alles. Er hat es auch nicht geglaubt, dass es keinen Gott gibt. Er hat nur die Vorlesung so gehalten. Und dann war ich in Karaganda, habe dort einen Vortrag gehalten und da war ein solcher Professor und dann bekehrt er sich zu Gott. Da kommt er zu Jesus. Und 2 Jahre später komme ich wieder dorthin, an dieselbe Universität. Da stellt er mich vor und sagt zu den Studenten, Leute, vor 2 Jahren war dieser Mann hier, hat uns von Jesus erzählt. Ich bin damals aufgestanden, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Aber ich bin aufgestanden, ich konnte gar nicht anders, obwohl ich früher jahrelang Atheismus den Studenten gepredigt habe. Und er sagt, heute, wenn ihr den Vortrag hört, entscheidet euch für diesen Jesus. Und jetzt habe ich gehört, betreibt er Radiomissionen in Kasachstan. Das sind Veränderungen Gottes. Das kann nur Gott tun. Kann doch kein Mensch tun. Wir sehen, Gott ist der Handelnde und er will uns Ewigkeit schenken, egal wo wir herkommen, von welcher Religion und von welchem Atheismus oder was immer wir auch für möglich gehalten haben. Die Religionen, halten wir fest, sind Erfindungen von Menschen. Es gibt auch ganz schreckliche Religionen. In Nordkamerun gibt es eine Religion und da sagen die Leute, man muss die Babys mit heißem Wasser tränken. Wenn sie gerade geboren sind, dann müssen die kochendes Wasser in den Mund gegossen bekommen, weil das die Geister beruhigen wird. Und dann tun die das und das überleben die nicht. Viele sterben dabei. Das ist auch eine Religion. Haben die Menschen erfunden, das kommt doch nicht von Gott. Und ein anderer erzählte mir in Indien, dort in Kalkutta, dort wo die Verkehrsinseln sind, mitten in der Nacht, wo ein lautes Getöse ist und wo viel Krach ist, da liegen die Mütter mit ihren Kindern. Da habe ich gefragt, warum das denn? Was machen die dort? An einem so unruhigen Ort, wo die Autos vorbeifahren, ein Getöse ist, da kann man doch nicht schlafen. Warum macht man das? Ja, wurde mir gesagt, ganz einfach. Dort sind keine Ratten. Wenn die Mütter sich irgendwo hinlegen, woanders, dann kommen die Ratten des Nachts und beißen den Kindern die Gliedmaßen ab. Aber eine Ratte darf nicht getötet werden in der Religion. Da kann ein Mensch drin sein. Die Großmutter oder der Vater oder wer irgendwas. Die werden nicht getötet. Und so werden in Indien werden mehr Nahrungsmittel von den Ratten aufgefressen, als von den Menschen, also die Menschen gegeben werden. Dann dürfen wir uns nicht wundern, dass da Hungersnöte sind. Das sind Religionen, die wir Menschen erfunden haben. In unserem Unverstand, in unserer Dummheit haben wir sowas gemacht. Es gibt auch andere Religionen, die nicht so schrecklich sind. Ich war in Japan, da sprach ich mit einem Professor dort an der Universität und er sagte mir, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, wir haben die beste Religion, die es gibt. Was habe ich ihm gesagt? Ich sage, ja, glaube ich. Ich habe den Eindruck, Sie haben wirklich die beste Religion. Das kann ich mir, ich sage, ich habe so viele andere Religionen schon kennengelernt, die sind so schrecklich und so grausam. Das haben Sie hier nicht mit Ihrem Buddhismus. Das ist gar nicht schlecht. Ich sage, Ihre Religion ist vielleicht die allerbeste. Da war er ganz erstaunt, dass ich das sagte, wo er wusste, dass ich ein Christ war. Und da habe ich ihm gesagt, aber mit Ihrer Religion kommen Sie nicht ins ewige Leben. Wenn Sie das ewige Leben haben wollen, dann gebe ich Ihnen ein Buch, das finden Sie darin. Da habe ich ihm ein Neues Testament in japanischer Sprache gegeben. Ich sage, wenn Sie das lesen, dann finden Sie das ewige Leben. Und dann ist Schluss mit allen Religionen. Machen Sie hier fest mit Ihrem Leben, dass Sie ewiges Leben haben. Wir brauchen nicht die beste Religion, wir brauchen das Evangelium. Und das Evangelium ist eine Erfindung des lebendigen Gottes. Wie können wir alle diese Religionen beurteilen? Wir können sie zunächst einmal beurteilen am Kreuz von Golgatha. Und dort finden wir das Urteil über alle Religionen. Wenn irgendeine Religion rettende Kraft hätte, dann hätte der Jesus im Garten Gethsemane gesagt, Vater, hat er ja gebetet, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen, dass ich nicht an das Kreuz muss. Denn das wird eine harte Sache, wenn ich die Sündenlast der Menschheit tragen soll. Vater, gibt es eine Möglichkeit, daran vorüberzugehen? Was hat der Vater gesagt? Nichts. Er hat nicht geantwortet. War auch nicht nötig. Der Jesus wusste es. Er wusste, es gibt keine andere Rettungsmöglichkeit für den Menschen als dort am Kreuz. Es ist die einzige Rettungsmöglichkeit, die es gibt. Und darum hat der Jesus aus Liebe zu uns Menschen durchgehalten. Er ging an dieses Kreuz und hat gesagt, ich werde es tun für diese Menschen, die jetzt hier in Jerusalem und in Judäa und wo überall leben. Und ich werde es tun für all die Menschen, die später leben werden, 100 Jahre, 1000 Jahre und 2000 Jahre danach. Und er hat an uns gedacht. Er hat uns gesehen. Das sagt uns die Bibel. Vor Grundlegung der Welt kannte er uns schon. Und er wusste um uns, hat gesagt, ich werde für diese Menschen sterben, die heute Abend, am Montagabend hier in dieser Halle sind. Für die bin ich gestorben und für die gehe ich ans Kreuz. Ich sehe diese Menschen alle. Er hat sie gesehen vor seinem Auge und sagt, die sind zu schade für die Hölle. Da dürfen sie nicht hingehen. Ich will sie retten an meinem Kreuz. Und ich werde für sie bezahlen bis auf den letzten Heller. Ich werde jede Sünde bezahlen. Und ich werde dort mit meinem Blut bezahlen, dass es Gültigkeit hat. Das hat er gemacht. Es gab keine andere Möglichkeit. Wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, hätte der Jesus doch gesagt, ihr lieben Leute hier von Jerusalem, jetzt zieht mal ein paar Stunden noch weiter mit der Karawane, das kann auch ein paar Tage dauern, und immer weiter ostwärts, bis ihr in Indien angekommen seid. In Indien gibt es eine perfekte Religion, die ist fertig. Hat er das gesagt? Er hat es nicht gesagt. Er hat zu seinen Leuten gesagt, jetzt geht hinaus, nachdem ihr selbst das Evangelium gehört habt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt allen Menschen die Botschaft des Evangeliums, dass sie gerettet werden. Sonst sind sie verloren. Geht hinaus. Der Paulus kam nach Athen, der sah die Akropolis dort, die Touristen fahren dorthin, machen ihre Dias von der Akropolis. Das waren Götzentempel. Da hatten die genug Götter. Zeus und wie sie alle hießen. Das war fertig. Wenn das eine Rettungsmöglichkeit gewesen wäre, hätte Jesus zu Paulus gesagt, also Paulus, jetzt geh du mal nach Athen und sag den Leuten, sie sollen ihre Akropolis noch besser da in Gang halten und noch mehr Leute zur Akropolis schicken, damit sie dort die Götter anbeten. Hat er das gesagt? Jesus hat gesagt, geh hinaus in die Welt zu den Heiden, dass sie sich bekehren zu dem lebendigen Gott und zu mir, dem lebendigen Jesus Christus. Und dann werden sie Rettung finden. Wenn sie das nicht tun, sind sie verloren. Für alle Zeiten, für alle Ewigkeit. Das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist eine Rettungsbotschaft, aber gleichzeitig sagt sie uns, dass wir verloren sind, wenn wir diese Botschaft nicht annehmen. Das ist keine Botschaft, die Spaß macht. Wo man sagt, naja, habe ich mal gehört, jetzt gehe ich mal wieder nach Hause. Das ist es nicht. Das ist eine Botschaft, die uns zutiefst im Herzen trifft. Und wenn sie uns nicht zutiefst im Herzen getroffen hat, dann ist es aus mit uns. Das müssen wir auch wissen. Das sagt uns die Bibel auch sehr deutlich. Mir wird oft die Frage gestellt, ja, aber sagen Sie mir doch mal, was ist eigentlich mit den Leuten, die nun dort irgendwo im Dschungel leben, wo das Evangelium nie hingekommen ist? Sind die nun gerettet oder verloren? Wir haben ja alle im Kopf, wir können mitdenken. Denken wir mal beide Versionen durch. Stellen wir uns einmal vor, alle diese Leute im Amazonas, da irgendein Stamm, wo noch nie ein Weißer hingekommen ist, da ist nie eine Bibel hingekommen, sind die gerettet oder verloren? Dann nehmen wir erstmal an, sie seien alle gerettet. Der ganze Stamm ist gerettet. Warum? Naja, weil sie nie das Evangelium gehört haben. So wird mir oft gesagt, die können ja nichts dazu, dass sie es nicht gehört haben. Was ist mit denen? Gerettet oder verloren? Na, nehmen wir mal an, sie seien alle gerettet. Was ist die Denkkonsequenz dann? Schickt ja keinen Missionar hin an diesen Stamm. Denn wenn das Evangelium dort verkündigt wird von einem Missionar, was ist die Erfahrung überall, wo man hinkommt und das Evangelium sagt, einige werden das annehmen, nicht alle, einige wenige, die anderen nicht. Das würde also bedeuten, wenn die rettende Botschaft von Jesus dort gesagt wird, dann gehen Menschen verloren. Das kann es doch nicht sein. Die Botschaft von Jesus ist eine rettende Botschaft. Wer die hört, wird gerettet. Also muss die andere Version richtig sein. Von Natur aus sind wir Menschen alle verloren. Weil wir gesündigt haben und weil die Sünde tief in unserem Herzen steckt und tief in unserem Leben, darum sind wir verloren. Dass Gott, wenn wir es lesen, Römer 1, auch den einen oder anderen retten kann, will ich nicht ausschließen. Da steht, sie haben alle gewusst, dass ein Gott ist, aufgrund der Werke der Schöpfung. Das konnten sie alle ablesen. Aber da steht ein ganz trauriger Satz und da steht, und sie haben ihm nicht gedankt, obwohl sie es alle wussten. Sie wussten, dass ein Gott ist. Sie haben ihm nicht gedankt. Das wäre das Mindeste gewesen, was sie hätten tun können. Dann wären sie vielleicht doch noch gerettet. Aber so sind sie verloren. Und darum sagt der Jesus, jetzt hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft allen Menschen, dass sie Rettung finden. Denn nur das wird uns retten. Und das wird uns auch in Deutschland retten. Nicht die Esoterik, nicht der Buddhismus, nicht der Islam, nichts. Alles, was wir hier erfunden haben, oder in unser Land hineingekommen ist, oder was wir selbst erfunden haben, das wird uns alles nicht retten. Wir sind und bleiben auf der breiten Straße der Verlorenheit, das sagt uns Jesus. Und darum sagt er hier dieses mahnende Wort an uns, ringet darum, das ist wirklich ein Ringkampf, ringet darum, dass ihr das annehmt. Und das ist auch ein Ringkampf heute Abend, der heute stattfindet zwischen uns und unserem Herzen. Wenn es nachher heißt, komm dorthin oben in den Raum und entscheide dich für diesen Jesus Christus. Das ist ein Ringkampf. Gehe ich nach Hause durch die breite Tür oder gehe ich dort die schmale Treppe hoch? Das ist ein Ringkampf. Den müssen wir entscheiden in unserem Herzen. Das entscheidet nicht Gott für uns. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Und diesen freien Willen, da erwartet er, dass wir den einsetzen. Wir brauchen doch nur Ja zu sagen. Mehr erwartet er doch gar nicht von uns. Er hat ja alles gemacht. Wir können ja zu unserem Heil gar nichts beitragen. Wir müssen nicht 1000 Treppenstufen gehen auf Knien und was weiß ich, was die Menschen alles erfunden haben, um sündenlos zu werden. Das hilft ja alles nichts. Ich brauche das Blut Jesu Christi, das uns rein macht von aller Sünde. Das ist das, was die Bibel sagt. Und nichts anderes. Da ist vielleicht manch einer, der das schon oft gehört und sagt, na ja, mal sehen, nicht wahr, irgendwann. Lass dich wachrütteln, dass du das endlich merkst und merkst, du bist ein verlorener Mensch. Vielleicht auch in einer gewissen Frömmigkeit. Das kann auch sein, dass du das ersetzt hast. Man kann auch fromm sein und Religion betreiben und den Herrn Jesus gar nicht in seinem Herzen haben. Das kann auch sein. Und darum brauchen wir ihn ganz persönlich. Wie beurteilt die Bibel alle Religionen? Und da mag sich manch einer, der irgendeine Religion betreibt, furchtbar drüber ärgern. Aber ich sage es trotzdem, weil Gott es sagt, weil er die Religionen beurteilt hat. Und die Bibel macht uns das immer anschaulich und vergleicht uns das, dass wir das Ja verstehen, dass wir Ja nicht sagen können, wir haben das nicht verstanden. Und die Bibel vergleicht das gute Verhältnis, das wir mit Jesus Christus haben, mit einer guten Ehe, wo zwei Menschen sind, die sich lieb haben, die gerne zusammen sind und sich schon freuen, wenn der eine mal weggefahren ist. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause, sehen wir uns endlich wieder, können zusammen frühstücken und uns erzählen und alle möglichen Dinge austauschen, wo Gemeinschaft ist, wo wir das gerne haben, wo wir sagen, diese Gemeinschaft ist mir wichtig. Mit dieser Gemeinschaft einer guten Ehe vergleicht der Jesus das Verhältnis des Menschen zu ihm und zu Gott. Haben wir ein solches Verhältnis zu Gott? Haben wir ein solches Verhältnis zu Jesus Christus, um zu sagen, ich warte schon auf die Zeit, dass ich mit ihm reden kann, dass ich sein Wort lese, dass ich ganz eng mit ihm verbunden bin. Damit vergleicht der Jesus das gute Verhältnis, das vom Evangelium geprägt ist. Was ist das Gegenbild zur Ehe? Der Ehebruch und die Hurerei. Das ist das Gegenstück. Und schauen wir, die Bibel erklärt uns das sehr schön, dass wir das begreifen. Und in diesem Bild des Ehebruchs und dieser Trennung, damit vergleicht die Bibel alle Religionen in diesem Gegenbild zur Ehe. Und darum lesen wir einmal einige Texte aus dem Neuen Testament, wo uns deutlich gemacht wird, wer diese Unzucht, das ist ein anderes Wort dafür, Unzucht, Hurerei, Ehebruch, wer das betreibt, wo werden diese Menschen landen? Die Bibel ist klar darin, dass wir das müssen wir begreifen, das muss in unseren Kopf hinein und unser Herz. In 1. Korinther 6, 9 bis 10 steht, wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht irreführen, weder die Unzüchtigen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Ein Götzendiener ist auch ein anderes Wort für Religion. Das sind Götzendiener nach der Bibel. In Galater 5, Vers 19 bis 21 lesen wir, offenbar sind die Werke des Fleisches, Götzendienst, Zauberei, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also irgendeine Form der Religion betreibt, sie werden das nicht ererben. In Offenbarung 22, Vers 15 steht, draußen sind die Zauberer und die Götzendiener. Sie sind draußen, sie sind ausgeschlossen, sie sind nicht dabei. Es hat keinen Zweck, alle möglichen Religionen zusammenzumischen. Sie werden das Reich Gottes nicht ererben. Wir haben eine Pflicht, den Menschen das zu sagen, komm zu diesem Jesus und du wirst gerettet. Ich bin so froh, dass in diesen Tagen einer aus dem Bereich des Islam kam. Er hat begriffen, dass Jesus der Herr ist und der Retter und er hat sich bekehrt zu ihm. Wunderbar. Wir müssen diesen Leuten die Botschaft sagen, dass auch für sie der Himmel offen steht. Aber nicht anders als für alle Menschen auf der ganzen Welt, nur durch den Herrn Jesus. Das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit. Peter Bamm, der bekannte Schriftsteller, Arzt und Dichter, hat einmal gesagt, die Menschen lieben es, das anzubeten, was sie ins Verderben stürzt. Das stimmt. Das ist genau das, was der Jesus sagt. Die meisten Menschen sind auf der breiten Straße unterwegs. Sie lieben das Verderben, sie lieben das Falsche, sie lieben die Unwahrheit, sie lieben die Lüge. Das ist das, was die Bibel uns so deutlich markiert und uns sagt. Und auch so offen und ungeschminkt sagt. Ich bin so dankbar dafür, dass die Bibel das so klar sagt. Das gibt mir die Möglichkeit, ganz einfach zu predigen. Ich muss da nicht sagen, ja, Leute, hört mal her, da sind noch 10 Einschränkungen. Dann, wenn das noch kommt und das noch kommt und das noch kommt, dann gilt das nicht mehr. Nein, es gilt absolut und eindeutig und klar, in den Himmel kommt man nur durch Jesus Christus. Alles andere sind Irrwege und sie führen direkt in die Verdammnis. Und der Jesus sagt, es sind nur wenige, die den Weg finden. Und darum möchte ich jeden ermutigen, der nicht genau weiß, wo er steht, dass er sich heute auf den Weg macht und sagt, hier komme ich. Schluss mit dieser Tändelei, mit dieser Ungewissheit. Ich komme, es hängt alles davon ab. Meine ganze Ewigkeit hängt da dran. Darum ist das so wichtig und darum machen wir das so deutlich. Was ist denn der Grund, dass wir verloren gehen? Der Grund ist, weil wir Menschen uns von Gott entfernt haben und weil wir nicht die Gebote Gottes tun, sondern ganz andere Dinge. Und wenn wir uns das menschliche Herz ansehen, da finden wir die einzige richtige Beschreibung in der Bibel. Goethe hat uns gesagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, der möchte ich mal sehen, wer das ist. Ich habe noch nie einen gefunden, der so gedacht hat. Im Letzten habe ich immer gesehen, das waren alles Egoisten, die auch die so gesprochen haben und so gedacht haben. Die Bibel gibt uns die einzige richtige Antwort, wer wir wirklich sind. Und die Bibel sagt das auch ungeschminkt. Da steht zum Beispiel in 1. Mose 8, Vers 21, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist ein knallhartes Wort, na klar. Das streichelt nicht die Seele, das zeigt, wo wir krank sind. 1. Könige 8, Vers 46 steht, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Tun sie alle. Oder Hiob 14, Vers 4. Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Gar nicht möglich. Kann gar nicht daher kommen. Psalm 14, Vers 3. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig. Denn da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Nehmen wir noch Jesaja 1, Vers 5 bis 6. Da wird's noch deutlicher, wie krank wir wirklich sind. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm. So krank sind wir, sie sind todkrank und können so gar nicht in das ewige Leben eingehen. Ich nehme noch eine Stelle dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie sollten haben, aber haben nicht. Wir sind Mängelwesen. Wir können so vor dem lebendigen Gott überhaupt nicht erscheinen. Und was ist die Folge davon? Von diesem Leben, von dieser Sünde, von dieser Diagnose? Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27, und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ewige, endgültige Gericht, das zur Verlorenheit führt. Und die Bibel sagt weiterhin, Hebräer 10, Vers 31, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, mit unserer Sünde. Durch eine Sünde ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Aber jetzt kommt die Willenserklärung Gottes. Das ist die Diagnose, wie das läuft. Jetzt kommt die Liebe Gottes zum Tragen. Und die Liebe Gottes, die sich manifestiert hat durch seinen Sohn Jesus Christus, der in die Welt kam und der an das Kreuz ging. Und da hat Gott schon gesagt beim Propheten Hesea, Kapitel 13, Vers 14. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Gott hat etwas erfunden, was gegen die Hölle ist. Gott hat etwas getan, was uns befreit von dem Weg der Verlorenheit. Und jetzt hat Jesus gesagt am Kreuz, es ist vollbracht, es ist geschehen, die Hölle ist besiegt, jetzt kann jeder kommen. Und jetzt heißt es, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Du bist verloren, jetzt kann jeder kommen. Wir können unsere Sünde loswerden, bis auf den letzten Heller, alles ist bezahlt. Aber wir müssen kommen. Da war ein Missionar unterwegs und spricht mit einer strengen thailändischen Buddhistin. Und ihr wurde die Frage gestellt, können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie gewiss sagen können, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt? Das ist die Zielvorstellung der Buddhisten. Können Sie mir einen nennen? Bemerkenswert war die Antwort dieser einer sehr strengen thailändischen Buddhistin. Und er hat gesagt, etwa alle 1000 Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Alle 1000 Jahre mal ein. Wie groß ist denn die Chance? Es gibt Millionen von Buddhisten. Die haben gar keine Chance, noch nicht mal nach eigener Lehre. Haben wir das gewusst? Und ich staune, wie viele in Deutschland sagen, ja, der Buddhismus ist eine tolle Sache. Das muss man mal näher untersuchen. Das lohnt sich ja mit denen. Ich weiß gar nicht, worauf man sich einlässt. Man begibt sich auf den Pfad, auf den Weg der Verlorenheit. Aber Jesus ist gekommen in diese Welt und er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu bringen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist seine Botschaft. Ich bin der Herr und kein anderer und ich rufe dich zum Heil, ich rufe dich zum Leben. Und der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Alles andere ist ausgeschlossen. Das sprechen wir auch so deutlich aus, wie es in der Bibel steht. Da nehmen wir kein Blatt vom Mund. Denn das wird den Leuten helfen. Alles andere wird nicht helfen. Aber hier finden wir das Heil, hier finden wir die Rettung. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher jemand auf mich zu und ich sage, wie steht's bei Ihnen mit dem Glauben, mit Jesus, wie ist das? Und da sagt er, 99%. Ich sage, da haben Sie aber gut ausgerechnet. Ich sage, stellen Sie sich vor, wenn das ein Flugzeug wäre, ich will nach Amerika fliegen und man würde mir sagen, nur mit 99%iger Gewissheit kommen Sie da in New York oder irgendwo an. Ich sage, das Flugzeug würde ich nicht besteigen. Auf keinen Fall. Ich habe doch mein Leben nur einmal. Das gebe ich doch nicht mit diesem Risiko gerade auf. Das sah der ein. Er sagt, dir, das stimmt. Mit dem Glauben kann es nicht so sein. Mit 99%. Ich brauche 100%. Da hat dieser Mann sich an dem Abend 100%ig ganz für Jesus entschieden, hat gesagt, Herr Jesus, hier bin ich, dir will ich folgen. 100%. Das war eine Antwort. Haben wir im Gebet festgemacht. Ich erzähle das bei anderer Gelegenheit irgendwo und sage, da war ein Mann mit 99%. Kommt hinterher einer auf mich zu und sagt, wissen Sie, bei mir ist noch viel schlimmer. Bei mir ist überhaupt nur 1%. Ich sage, was machen Sie jetzt? Naja, sagt er, ich will hoch auf 100%. Ich sage, prima, wunderbar, dass Sie das tun. Dann hat er seine Schuld abgegeben, hat gesagt, Herr Jesus, du kennst mein Leben bisher. Ich lege dir das alles hin. Komme du in mein Leben und mach das auf 100%. Und dann ist er auf 100% gekommen. Ich weiß nicht, mit wie viel Prozent du durch dieses Leben gehst. Vielleicht meinst du, du kannst mit 55% oder 87% zum Himmel eingehen. Weit gefehlt. Du musst ganz da sein. 100%ig. Ich will es mal so ausdrücken, dass wir das wirklich bis zum Letzten begreifen. Wir müssen ein Leben führen, dass der Herr Jesus der Kapitän auf unserem Lebensschiff ist. Das ist gemeint. Nicht Matrose. Manch einer sagt, ja, Jesus, glaube ich auch, dass es den gibt. Der hat da auch das und jenes gemacht. Ich glaube auch, ich bete auch mal gelegentlich, wenn ich mal krank bin oder sonst was, wenn ich ihn mal brauche. Das ist Matrosenfunktion. Ich bin der Kapitän auf dem Lebensschiff und wenn ich mal irgendeine Not habe, dann sage ich mal, Herr Jesus, kannst du mir da nicht mal helfen? Du bist doch mein Matrose hier auf dem Schiff. So ist es nicht gemeint, dass das ja nicht falsch verstanden wird. Wer zu Jesus kommt, da sagt der Jesus, ich kehre zu dir ein in deinem Leben, aber als Herr, als König, als Kapitän. Aber wenn der Jesus Kapitän ist, dass wir nicht meinen, da hätten wir nichts mehr zu sagen, weit gefehlt. Überhaupt werden wir dann, wenn der Jesus Kapitän wird auf unserem Lebensschiff, dann werden wir überhaupt erst zu Persönlichkeiten. Vorher lassen wir uns doch wehen nach jedem Wind und drehen uns nach der Fahne. Das, was gerade die Meinung ist, da gehen wir mit. So sind wir Menschen doch. Wenn da einer was anders sagt und er hat mehr zu sagen, dann schließen wir uns der Meinung an. Wenn der Jesus unser Kapitän ist, dann stehen wir auf und sagen, nein, ich bin aber anderer Meinung, was da gesagt wird. Dann haben wir eine Meinung, dann stehen wir. Dann werden wir überhaupt erst zu Persönlichkeiten geadelt. Und das ist das, was Gott will. Dass wir Persönlichkeiten werden. Aber wir werden zu Persönlichkeiten, wenn der Jesus Kapitän ist auf unserem Schiff. Wenn der Jesus Kapitän ist auf unserem Lebensschiff, dann kommen wir mit diesem Schiff auch nach Hause. Er kennt all die Klippen unseres Lebens. Er weiß, wo die Untiefen sind. Er weiß, wo das Riff ist, wo wir auflaufen könnten und das Schiff leckgehen kann und kentern kann. Da fährt er nicht hin mit uns. Wenn der Jesus Kapitän ist, dann fährt er in solchen Gewässern, die sicher sind und die gewiss sind. Er kennt die ganze Seekarte. Und er kennt das Ziel. Er bringt uns bis zum Ziel, wenn der Jesus unser Kapitän ist. Darum heißt die Devise, mache heute den Herrn Jesus zu deinem Kapitän. Wer du auch bist, komm, sage Ja zu ihm. Lass dir deine Schuld vergeben, dass du frei wirst von all dem Ballast der Vergangenheit, dass du aus deiner Wüste rauskommst, wie wir es gestern gesagt haben, auch aus deiner Lebenswüste, und dass du eine klare Linie fährst, und den Herrn Jesus zum Kapitän machst. Und er wird alle Dinge heilen auf deinem Schiff. wo dein Schiff leck ist, wo Rost dran ist, all die Sachen wird er reparieren. Er ist der Einzige, der es kann, und er ist der einzige Kapitän, der uns nach Hause bringt in die Ewigkeit. Er ist der Einzige, der uns bis zum Himmel fährt. Darum brauchen wir ihn. Darum brauchen wir ihn. Ganz gewiss. Ohne Ausnahme. Jetzt können wir uns prüfen, wo stehen wir selbst? Wo sind wir? Ist der Jesus unser Kapitän? Oder ist er Matrose? Oder steht er noch irgendwo an Land? Wir können ja prüfen in diesem Bild, wo er steht. Nur dann, wenn er Kapitän ist, dann wirst du nach Hause kommen. Und dann gehörst du zu denen, wo Jesus hier sagt, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir kommen nicht nach Hause. Wir kommen nicht ins Himmelreich durch unsere eigenen Vorstellungen. Auch nicht durch religiöse Vorstellungen. Wir kommen nur nach Haus, wenn der Jesus unser persönlicher Herr geworden ist. Darum auf! Zu ihm hin! Zu ihm annehmen und mit ihm durchs Leben gehen. Bis zum Ziel. Das gilt für uns alle. Für junge Leute, für jeder, der hier ist. Das wäre das Richtige. Jeder, der das für sich feststellt, wo er selber steht, die Diagnose ist, glaube ich, gar nicht schwer jetzt mehr zu machen. Dass er sagt, wenn ich da stehe, ich muss gewiss sein, dass ich nach Hause komme. Also mache ich es fest. Also entscheide ich mich für diesen Jesus. Komm, lass dich einladen an diesem Abend, an diesem vorletzten Abend. Vielleicht hast du das schon mehrfach gehört jetzt, was dran ist. Du hast das aufgeschoben. Mach das fest heute, dass du heute als ein Kind Gottes nach Hause gehst, dass du nach Hause gehst als einer, der errettet ist. Tu es heute. Wir wollen ihm danken, dass er diese Einladung heute aussprechen lässt und dass wir kommen können, uns auf den Weg machen. Und dafür möchte ich im Gebet danken. Dazu wollen wir aufstehen, wenn wir mitbeten. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du die Antwort bist und dass du auch uns die Antwort gibst. Du hast uns gesagt, wie wir nach Hause finden. Herr Jesus, du siehst uns Menschen, wie viele Wege wir erfunden haben, die alle daneben gehen, die nicht zum Ziele führen. Und wenn wir es noch so intensiv betreiben, Herr Jesus, durch nichts erreichen wir den Himmel, durch nichts erreichen wir das Ziel. Wir bleiben Verurteilte und Verdammte im Gericht Gottes. Hilf uns, Herr, dass wir durch dieses Gericht durchgehen. Und wenn wir dich haben, sind wir befreit und wir sind akzeptiert. Wir sind Kinder, wir sind Angenommene. Herr, hilf uns dazu, dass wir den Durchbruch schaffen heute, dass wir nicht so einfach nach Hause gehen, wie wir gekommen sind, dass dein Wort uns angerührt hat, dein Ruf uns erreicht hat, dass wir uns auf den Weg machen zu dir hin und eine klare Entscheidung treffen, dass wir wissen, wohin wir gehören, dass wir zu Persönlichkeiten werden. Herr, gib mir die Gnade, dass ich es ernst meine und dass wir zu dir in dem lebendigen Gott uns auf den Weg machen. Herr Jesus, hilf einem jeden, der noch wankt und nicht weiß, ob es tun soll oder nicht. Du aber sagst uns, ringet darum, ringet euch durch, kommt, lasst euch einladen. Danke, Herr Jesus, dass du uns so persönlich ansprichst und so persönlich meinst und uns so direkt einlädst. Aus Gnade und aus Liebe. Denn du hast alles für uns getan. Wir können dem nichts hinzutun und das wollen wir auch nicht. Als nur unseren persönlichen Willen und dir sagen, ich komme. Amen.